Guten Morgen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so gepredigt habe und ich hatte was auf dem Herzen und dachte, das kannst du der Gemeinde sagen. Aber was ich dann 30 Jahre später noch predigen oder innerhalb von 30 Jahren noch predige, das konnte ich mir nicht vorstellen. Wie kannst du 30 Jahre lang ein Thema haben, das du predigst? Aber ich bin so dankbar, dass Gott immer wieder auch Gedanken gibt und dass ich was zu sagen habe. Und ich denke, Gott hat mir etwas gegeben, auch für heute Morgen, eine Herausforderung für unser Leben. Und das Thema ist glaubend sehen. Wir sehen immer Dinge, irgendwas sehen wir immer, aber wie sehen wir es? Margot ist heute Morgen gefragt worden, welches Vogelhaus möchtest du haben? Wir haben so Kriterien, welches könnte das Schönste sein oder wo könnte ich noch was dran machen? Wir haben immer einen Blick, wir haben immer irgendwo etwas, wo wir sehen und wie sehen wir? Wie sehen wir unser Leben? Und da gibt es interessante Geschichten im Alten Testament, interessante Beispiele und was ich sehr toll finde, auch im Alten Testament einfach, du siehst das Ende, du siehst, wie es zu Ende geht und du siehst, wie Gott aus ganz bestimmten Situationen dann auch etwas gemacht hat. Und Gott oder die Bibel auch, Die tut nichts kaschieren oder irgendwo beschönigen, sondern die bringt nackte Tatsachen. So und so ist es. Und die zeigt auch irgendwo Problematiken auf oder die ja, Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, auch bei Menschen, die Gott nachfolgen, ihre Fehler, ihre Problematiken. Und sie bringt auch die tiefsten Herzensbewegungen einfach zum Vorschein. Mir gefallen die Patriarchen. Abraham, Isaac, Jakob, besonders Jakob. Jakob finde ich irgendwo total toll. Und ich möchte mit Jakob einfach mal anfangen. Wenn wir, die meisten von uns kennen Jakob. Was hat sein Leben ausgemacht? Wie war sein Leben? War es ein gutes Leben? Ich möchte mal einen Bibelvers mit euch lesen, wie Jakob sein Leben gesehen hat. Brauche ich eine Brille? Das ist interessant, wie Jakob sein Leben gesehen hat. Wir wissen, es war eine Hungersnot in dem Land, in dem er war, und Gott hat ihn nach Ägypten geführt. Und in Ägypten war letztendlich sein Sohn Josef, und hat ihn dann dem Pharao vorgestellt. In dem Land, in dem er wohnte, war Dürre und sie wären dort verhungert. Und wenn Josef nicht in Ägypten gewesen wäre, so wäre Jakob und seine ganze Familie, alle wären umgekommen. Und dann stellt Josef Jakob seinen Vater dem Pharao vor. Und der Pharao fragt ihn, und er fragt, wie alt bist du? Fragt der Pharao. Und Jakob antwortet, ich bin nun 130 Jahre alt und habe mein Leben als Fremder verbracht. Mal hier, mal dort, antwortete Jakob. Auch meine Vorfahren zogen heimatlos umher, doch im Vergleich zu ihnen war mein Leben hart und kurz. Jakob vergleicht sich. Tun wir das manchmal auch? Wie ist mein Leben und wie ist das Leben anderer? Wie war Jakobs Leben? Die Bibel sagt, dass Gott Jakob geliebt hat und Esau gehasst. Gott hat Jakob geliebt. Wie war Jakobs Leben? Es kommt immer die Perspektive auf die Perspektive an, wie wir unser Leben sehen und wie wir das Leben eines Menschen sehen. Wie war das Leben Jakob? Wir wissen, er war ein Betrüger. Wir wissen, er hat immer Kampf gehabt. Er hat gekämpft mit seinem Bruder um das Erstgeburtsrecht, um den Segen. Er hat getrickst, er hat betrogen, er musste fliehen. Er war wieder betrogen von seinem Schwiegervater. Und er hat eigentlich schon kein so ein leichtes Leben gehabt. Rein menschlich hat er kein so ein leichtes Leben gehabt. Und dann diese Hungersnot, er musste nach Ägypten, er war unterwegs, er war Nomade. Und das hat er im Herz. Mein Leben ist kurz und schwer. Das bringt er zum Ausdruck. Der Pharao hat ihn nur gefragt, wie alt bist du? Und sein Herz, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Und er hat letztendlich über sein Leben berichtet, hey, mein Leben ist kurz und schwer. Obwohl Gott ihn geliebt hat. Und obwohl er eigentlich einen Weg der Gnade und des Segens erleben konnte, hat Gott ihn nicht bewahrt vor Esau, hat Gott ihm nicht das Erstgeburtsrecht gegeben und behalten, hat Gott ihn nicht bestätigt bei seinem Schwiegersohn Laban und hat ihm Gott nicht viel gegeben? Hat Gott ihn nicht aus dieser Hungersnot herausgeführt und nach Ägypten gebracht, wo er und seine ganze Familie versorgt war? Hat Gott nicht so viele Dinge in seinem Leben getan? Oh, mein Leben war kurz und schwer, sagt er. Oh, wie schlimm. Was für ein schlimmes Leben habe ich doch gehabt. Ich möchte zu Josef gehen. Josef beschreibt sein Leben auch. Wir kennen auch die Geschichte Josef. Mose 50, Vers 19 bis 20 steht es, da kommen die Brüder von Josef zu ihm. Wir wissen, Josef ist von seinen Brüdern verkauft worden. Das hat mal ein Prediger gesagt, bei den Brüdern brauchst du keine Feinde mehr. Und es ist manchmal so auch in der Gemeinde nicht ganz so einfach. Ja. Du hast auch Brüder, mit denen du manchmal Schwierigkeiten hast. Aber hier, wir kennen auch das Leben von Josef. Josef hatte Visionen und Träume von Gott und er hat es so brühwarm seinen Brüdern erzählt, oh, ihr werdet mich mal anbeten und was. Und die Brüder sind eifersüchtig gewesen. Und dann verkaufen die Brüder Josef an einen Sklavenhändler. Und Josef hat eine schwere Zeit. Josef hat eine brutal schwere Zeit. Josef hat Angst um sein Leben. Josef muss als Sklave arbeiten. Josef ist getrennt von seiner Familie und das ist Höchststrafe in der arabischen Welt. Die Höchststrafe, getrennt von der Familie zu sein. Es ist furchtbar für ihn und dann wird er nochmal, wie gesagt, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Er erleidet viel Unrecht. Josefs Leben, er erleidet viel Unrecht und Leid und schwere Zeiten. Und was sagt jetzt, nachdem seine Brüder auf ihn zukommen, wenn sie Angst haben, Josef wird sie jetzt umbringen, nachdem der Vater gestorben ist. Sie dachten, solange der Vater da ist, wird Josef nicht wagen, Hand an sie zu legen. Aber wenn der Vater weg ist, dann geht es heftig zu. So wie es manchmal auch bei Erbschaften, wenn die Eltern weg sind, heftig zugeht. Sie hatten Angst. Die Brüder hatten Angst, dass Josef sich jetzt an ihnen rächt. Und er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, sich an ihnen zu rächen, das, was sie ihm Böses angetan haben, mit Gleichem zu vergelten. Diese Befürchtung von den Brüdern war vielleicht nicht ganz unberechtigt. Und so hat So hat Josef seinen Brüdern geantwortet. Und ich lese diese Bibelstelle. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Hier beschreibt Josef sein Leben und seinen Werdegang. Wenn wir es vergleichen mit Jakob. Auch Josef hatte kein leichtes Leben. Josef ist Ungerechtigkeit widerfahren. Aber Josef hat eine andere Sicht wie Jakob. Jakob sagt: Oh, mein Leben war so schwer und kurz. Jakob sieht auf seine eigene Befindlichkeit. Wie ist es mir gegangen? Oh, meine Schwierigkeiten, meine Probleme, bla 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 und so weiter. Aber Josef sieht etwas anderes. Er sieht den Plan Gottes in seinem Leben. Er sieht, was Gott aus seinem Leben gemacht hat. Und das ist der Unterschied, ob ich auf meine Befindlichkeiten schaue, wie es mir gerade geht und was ich habe und was ich nicht habe und überhaupt, oder ob ich sehe, was Gottes Plan in meinem Leben ist. Und Josef bringt zum Ausdruck: Mein Leben ist sinnvoll. Mein Leben ist wertvoll. Mein Leben hat einen Sinn. Mein Leben hat einen Plan. Gott hat etwas Gutes mit meinem Leben gemacht. Die Umstände, die Menschen waren nicht immer gut zu mir. Aber Gott hat etwas Gutes aus meinem Leben gemacht. Und so können wir unser Leben auch sehen. Oh, meine Befindlichkeiten, oh, da ist es schlechter und das und jenes. Oder, hey, Gott macht aus meinem Leben etwas Gutes. Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Gott hat einen Sinn in mein Leben hineingelegt. Mein Leben ist ein gutes Leben. Es hat Sinn, es hat eine Bedeutung, ja. Und wenn ich so mit dieser Erkenntnis, mit dem sehe, was im Glauben sehe, was Gott in meinem Leben vorhat, dann habe ich ein erfülltes Leben. Josef, in diesem Augenblick, es hat lang gedauert, bis er das begriffen hat: Gott hat etwas Gutes mit meinem Leben. Mein Leben ist gut. Ich bin gesegnet von Gott. Jakob war genauso gesegnet von Gott wie Josef. Aber ja, Josef hat nur seine Befindlichkeiten gesehen, wie es ihm ging. Aber Josef hat den Plan Gottes gesehen und was er mit ihm vorhat. Und da ist ein großer Unterschied. Und wenn wir Jesus nachfolgen und Jesus ruft uns aus, ruft uns auf: Folgt mir nach. Und wir sehen wie Jakob: Oh, meine Befindlichkeiten, wie geht's mir und was habe ich und dies und jenes habe ich nicht. Oder sehe: Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Ich werde ein erfülltes Leben haben. Ich werde ein freudiges Leben haben. Ich werde ein Leben mit einer Zielorientierung haben. Ich werde dankbar sein in meinem Leben, wenn ich so sehe wie Josef. Gott hat einen wunderbaren Plan. Josef hat es erst nach vielen Jahren gesehen, dass Gott einen wunderbaren Plan mit seinem Leben hat, dass Gott ihn liebt und dass er bedeutend ist. Wir haben das eigentlich von Anfang an. Wir wissen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und er hat uns berufen als seine Kinder und als seine Jünger. Von Anfang an können wir es wissen. Gott macht es gut mit uns. Gott macht es gut mit uns, auch wenn manchmal Problematiken da sind in unserem Leben und wenn es schwer ist. diese Sichtweise, wenn wir es vergleichen, Josef und Jakob. Josef hat gesehen, was Gottes Plan ist mit seinem Leben. Jakob hat nur seine Befindlichkeiten gesehen, wie es ihm geht, wie es ihm gegangen ist. Das ist ein großer Unterschied. Josef hat im Glauben gesehen, Gott und was er mit ihm vorhat. Jakob hat nur irdisch gesehen, weltlich gesehen, seine Befindlichkeiten. Da kann es einem nicht gut gehen. Und da wird es schwer sein, Gott wirklich nachzufolgen. Das sind so meine ersten zwei Vergleiche. Und ich denke, wo wir uns auch finden können, wie wir unser Leben sehen und beurteilen und ausrichten dementsprechend. Und da haben wir, ich denke, schon eine Herausforderung. Der nächste Punkt, den ich habe, ist Abraham, ist unser Vater im Glauben. Und Abraham, wir kennen auch Abrahams Geschichte ungefähr. Und Abraham hat auch schwierige Situationen zu bestehen. Und wir wissen, Abraham, Jakob beschrieb ihn ja sogar, er ist auch als Nomade umhergezogen. Abraham wurde von Gott gerufen, letztendlich ihm nachzufolgen, in ein anderes Land zu gehen, seine Stadt, wo er war, zu verlassen. Und es ist gut, damals kann ich mir vorstellen, vielleicht besser in einer Stadt zu wohnen mit allen Annehmlichkeiten, mit einer gewissen Sicherheit, wie als Nomade durch das Land zu ziehen. Und Abraham ist durch das Land gezogen und kam eines Tages zu den Philistern, zu einem Philisterkönig. Und wir kennen diese Geschichte. Und Abraham hat zu seiner Frau Sarah gesagt, sag, wenn du gefragt wirst, du bist meine Schwester. Einfach aus einer Schutzreaktion heraus, in einem Land, wo es kein Recht gibt, da nimmt sich der Stärkere immer, was er will. Ja, es ist einfach so. In einem Land und Abraham war Nomade und wo ist er hingekommen? Er wusste nicht und vielleicht hat er auch Erfahrungen gemacht, weil er einfach im Land umhergezogen ist. Es gibt Könige oder es gibt Herrscher oder was auch immer, die nehmen sich einfach, was sie wollen. Und wie gesagt, er hat bestimmt seine Erfahrungen gehabt und er hat gedacht, ja, wenn Sarah sich als meine Schwester ausgibt, dann habe ich mehr Sicherheit. Denn sonst werde ich als Ehemann umgebracht und ich bin dann einfach, ja, ich bin weg und Sarah gehört dann sowieso jemand anders. So ist es besser für mich, sicherer für mich, dass Sarah sich als meine Schwester ausgibt. Und wir lesen im 1. Mose 20, Vers 7 diese Geschichte. Abimelech, der König der Philister, nimmt sich Sarah als Frau. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, wie er sie gesehen hat, aber er nimmt sie sich als Frau. Und was macht Abraham? Nichts. Abraham hat letztendlich, ja, wir wissen, mehr oder weniger gelogen und Abimelech nimmt sie sich als Frau, aber Gott verhindert, dass es zu einer sexuellen Beziehung kommt. Er verhindert es einfach. Und dann, was als nächstes passiert, Abimelech spürt, seit Sarah bei ihm im Haus ist, alles geht schief. Alles geht schief. Und alles überall, es kommt nur Fluch in seinem Leben. Überall, alles funktioniert nichts mehr. Und er denkt nach und er merkt irgendwo, da stimmt was nicht. So wie bei Noah auch, als bei Jonah auch, die Leute damals, die wussten, hey, alles geht gegen uns, alles da ist, die Götter sind gegen uns, irgendwas stimmt nicht. ich versündige mich gegen Götter, wie auch immer. So, die hatten schon so eine Ahnung, ein Übernatürliches, und dass sie nicht mehr im Segen sind. Und dieser König, der Philister, merkt es. Es stimmt was nicht. Ich laufe nicht mehr im Segen, oder die Götter sind gegen mich oder Gott, wie auch immer. Irgendwelche Gottheiten. Und dann redet Gott zu Abimelech. Und das ist eine unglaubliche Aussage, die Gott hier macht. Und nun gibt sie ihrem Mann zurück. Er ist ein Prophet. Er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben. Und alle, die zu dir gehören, werden auch umkommen. Hier redet Gott zu Abimelech über Abraham. Die Aussage Gottes, wie sieht Gott Abraham? Wie sieht Gott Abraham? Der Mann ist ein Prophet, und wenn der betet, wirst du leben. Wie hebt Gott Abraham hoch? Versteht ihr das? Wie hebt Gott Abraham hoch? War Abimelech schuldig? Hat er etwas falsch gemacht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sondern Abraham hat etwas falsch gemacht. Aber dann kommt dieser König Abimelech zu Abraham. Und das ist interessant jetzt. Und Abraham, er rechtfertigt sich, wieso er das getan hat, was er getan hat. Und es geschah, als Gott mich aus meines Vaters Hause ziehen und umherirren ließ. Ich habe hier die alte Elberfelder genommen. Und neue Bibelübersetzungen bringen es nicht so krass. Abraham sagt über Gott, Gott lässt mich umherirren. Gott lässt mich umherirren. Gott sagt über Abraham, das ist ein Prophet, wenn der betet, wirst du leben. So spricht Gott über Abraham. Und Abraham spricht über Gott, der lässt mich umherirren. Da sagte ich zu ihm, zur Frau, zu ihr, das sei deine Gefälligkeit, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen, sag von mir, es sei mein Bruder. Gott ruft Abraham, folge mir nach. Und Abraham zieht durch die Lande, und er hat Angst, dass er umgebracht wird um seiner Frau willen, und er kommt mit Notlügen und kommt mit Dingen und sagt, ich muss mein Leben schützen, ich muss mein Leben verteidigen, ich muss für mein Leben sorgen. Und Gott lässt mich umherirren, ich bin der Willkür Gottes ausgesetzt. Was ist das für eine Aussage? Wie empfinden wir unser Leben? Lässt Gott dich auch umherirren? Bist du auch selber verantwortlich für deine Sicherheit oder für dein Wohlergehen? David sagt, der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte lässt nicht umherirren. Ein Hirte, wenn ich einen Hirte habe, brauche ich mich nicht selber schützen. Ich muss mich nicht selber rechtfertigen. Wie oft rechtfertigen wir uns selber, unser Tun und unser Handeln? Rechtfertigt uns nicht Gott? Müssen wir uns nicht so oft selber verteidigen und in ein gutes Licht bringen und darstellen? Wenn wir hier sehen, Gott hat seinen geliebten Abraham, den er erwählt hat und herausgerufen in die Nachfolge, wie hat Gott ihn bewahrt und geschützt? Wie hat Gott ihn hochgehoben? und gesagt, das ist ein Prophet, wenn der betet, wirst du leben. Wenn er nicht betet, stirbst du und dein ganzes Haus. Wie hat er ihn hochgehoben vor Abimelech? Die Aussage Gottes über Abraham, hey, wie denkt Gott über dich? Satan verklagt uns bei Gott. Jesus ist unser Fürsprecher. Wenn wir einen Murks gemacht haben, Gott ist treu. Selbst wenn wir untreu sind, Gott ist treu. Jesus steht vor dem Vater und sagt, ich bin für diese Sünde gestorben. Ich habe mein Blut vergossen für den Murks, den der Willi gemacht hat oder den jeder andere von uns gemacht hat. So denkt Gott über uns. Und Abraham, so menschlich gedacht, ich muss mich selber schützen und verteidigen. Ich irre umher, ich verstehe es nicht. Ich bin so oft auch in meinem Leben vor Gott gewesen, Herr, ich verstehe es nicht. Wieso lässt du das zu? Wieso muss ich den Weg gehen? Wieso nicht so? Und. Ich rede so, wie ich denke mit Gott. Gott sieht eh mein Herz. Gott sieht eh mein Herz, oder? Wieso soll ich ihm was vormachen? Aber mit der Zeit, je länger, dass ich mit dem Herr unterwegs bin, ich sage, Herr, du bist so gut zu mir. Du wertest mich so auf. Ich darf dein Sohn sein. Ich darf in deinen Werken wandeln. Ich darf dir nachfolgen. Ich darf in deinem Schutz sein. Ich darf eine Wohnung des Heiligen Geistes sein. Ich darf lernen von dir. Ich darf lernen von dir. Ich darf deine Geduld erleben. Ich darf deine Schule genießen. Ich darf mich verändern lassen von dir. Nicht umherirren. Nicht Willkür. Nicht mein Leben selber in die Hand nehmen müssen. Nicht irgendwo drehen und tricksen und mich gut darstellen. Nicht mir selber Dinge nehmen, dass ich auch zu etwas komme. Wie sehen wir uns? Gott sieht uns so wie Abraham auch. Mein geliebtes Kind, mein geliebtes Kind, für dich bin ich gestorben. Du bist mir wertvoll, so wertvoll, dass ich für dich gestorben bin. Und Jesus, ich habe bezahlt für dich. Bei jeder Anklage, Jesus, ich habe bezahlt mit dem Blut für dich. Gott sagt uns, wir sind das Licht der Welt. Gott sagt es, wir sind das Licht der Welt. Nicht ihr könnt es sein oder vielleicht, sondern ihr seid, zudem privilegiert er uns. Ihr seid. Und wir empfunden uns oft so willkürlich einem Schicksal ausgeliefert. Wenn wir im Glauben sehen, dann sehen wir, was Gott über uns denkt und sagt und wie er uns darstellt. Die Welt stellt uns nicht so dar. Dann habe ich noch einen Punkt. Den finde ich auch sehr, sehr krass und weiß nicht, wie weit wir uns in dem vielleicht auch sehen. Es ist der Bruder Abrahams. Nahor heißt er. Und wir wissen, Abraham, er ist von Gott gerufen worden und er musste als Nomade durch die Welt ziehen, viele, viele Jahre lang. Und dann hat er endlich einmal einen Sohn und Gott fordert ihn noch heraus, ihn ihm zu opfern. Und Abraham tut es oder ist bereit. Und Gott sagt dann, jetzt habe ich gesehen, wie bereit du bist, mir alles zu geben. Diese Herausforderung hatte Abraham. Wenn wir Abrahams Leben so anschauen, es war auch nicht immer leicht. Gott nachzufolgen hat Herausforderungen. Das hat Herausforderungen, die uns manchmal menschlich überfordern. Und da ist der Bruder, den hat Gott nicht gerufen. Der blieb in der Stadt, wo er sicher war, wo es ihm gut ging. Sein Bruder ist nicht nachgefolgt, ihm ging es gut. Und jetzt kommt diese Botschaft, da heißt es, Milka, die Frau von Nahors Bruders, die hat 8 Söhne geboren. Und die Nebenfrau, die hatte 4 Söhne geboren. Abraham, Gott hat ihn eines Tages ans Meer geführt und hat gesagt, schau dir die Sterne an. So viele werden deine Nachfolger sein. Patriarchen mit Nachfolger. In der Bibel heißt es im Psalm 127, die Söhne sind wie Pfeile in deinem Köcher. Wer Söhne hat, ist gesegnet. Hey, wer Söhne hat, ist gesegnet. Wer Söhne hat, ist gut angesehen. Der steht gut da. Der steht da als Gesegneter. Und hier ist Abraham jetzt 30 Jahre lang vielleicht oder noch länger Gott nachgefolgt. Und er hat einen Sohn, einen kleinen Sohn hat er, einen. Und der Bruder, der ist Gott nicht nachgefolgt, der hat 12. Vielleicht schon Enkel, weiß man nicht. Was hat der alles? Schau mal, der ungläubige Bruder hat 12 und er nur einen. Hat sich das gelohnt, Gott nachzufolgen? Ist ja eine Frage, oder? Hat sich das gelohnt? Was ist mit Abraham geworden? Großartige Verheißungen vom Wort Gottes, Zusagen von Gott. Boah, die Sterne im Himmel. Und jetzt hat er gerade mal einen Sohn. Das ist die Realität in seinem Leben. Die menschliche Realität ist das, er hat nur einen Sohn. Und der Ungläubige hat alles, hat alle Bequemlichkeiten, hat keine Probleme, Schwierigkeiten, keine Herausforderungen, nichts und hat Söhne ohne Ende fast. Wenn so ein Vergleich, wir können unser Leben auch vergleichen. Ich meine, vielleicht wird nicht jeder so schlecht abschneiden wie Abraham hier in diesem Vergleich mit seinem Bruder. Aber einmal etwas zu sehen, ich möchte was rausstellen in dieser Geschichte. Was würdest du sagen, wer hat mehr? Hat Nahor mehr oder Abraham? Wer hat mehr? Es ist gut, darüber nachzudenken, auch für unser Leben. Wer hat mehr? Abraham hatte viel, viel mehr wie sein Bruder Nahor mit 12 Söhnen. Abraham hatte einen Sohn mit Gott. Und das bleibt. Das, was wir mit Gott haben, das bleibt. Was ist passiert aus den Söhnen Nahors, seines Bruders? Irgendwann, ich möchte fast sagen, in Wohlgefallen aufgelöst. Da ist nichts geblieben. Da ist nichts geblieben von Nahor und von seinen 12 Söhnen. Was lesen wir? Nichts mehr. Nichts mehr. Die haben sich in Wohlgefallen aufgelöst, ich möchte sagen, Rauch wie auch immer. Aber das, was Abraham mit Gott hatte, das bleibt. Das hat Wert. Das hat Ewigkeit Wert. Das, was wir mit Gott haben, ist so viel mehr wert wie alles andere, was menschlich-weltlich ist. Das ist viel mehr wert. Das bleibt in Ewigkeit. Alles, was wir mit Gott erleben und haben und lernen, das bleibt. Das hat Wert. Andere ist Schall und Rauch letztendlich. Als ich mit jemandem im Krankenhaus gelegen bin, ein älterer Mann, sehr klug, sehr belesen. Und er war krank und er rechnete damit, dass er vielleicht nicht mehr so lange lebt. Und dann erzählte er mir, als ich jung war, da bin ich mal mit meinen Freunden auf den Mont Blanc hochgestiegen. Super, oder? Und jetzt komme ich nicht mehr halt die Treppen hoch. Und er hat es nicht gesagt, wo ich überall war, was ich alles erlebt habe, sondern es war irgendwo Bitterkeit in dem oder Frustration, wie er es gesagt hat. Jetzt ist er am Ende seines Lebens angekommen und was nützt ihm all das, was er erlebt hat und gemacht hat? Was nützt es ihm jetzt noch? Da bleibt nichts. Nichts bleibt. Es ist nur Enttäuschung. Es ist nur eine Bitterkeit. Hey, da kann es nicht mitnehmen, was er erlebt hat, auf dem Mont Blanc zu sein, welchen Berg auch immer bestiegen, was auch immer erlebt. Was auch immer erlebt. Welche Bespaßung auch immer gehabt. Er bleibt nicht. So wie die 12 Söhne Nahos, es bleibt nichts. Es ist wie eine Seifenblase, bunt, schimmernd, schön, aber schnell geplatzt. Aber das, was wir mit Gott, das bleibt. Jede Erfahrung, jedes Ding, das wir lernen dürfen von ihm, jede Erfahrung, die wir mit ihm machen dürfen, jede Schule, jede Prüfung, die wir bestehen dürfen, das bleibt. Das hat Sinn, das hat Wert. Wie reich ist Abraham mit seinem einen Sohn Isaak? Lacher heißt er auch. Gelacht hat Sarah, wenn sie bedenken hat, nicht glauben konnte, dass sie noch einen Sohn bekommen könnte. Scheint lächerlich zu sein, einen kleinen Sohn zu haben mit Gott, in dem, was der Ungläubige hat, im Verhältnis 12. Egal wie viel das wir haben oder nicht, das, was wir mit Gott haben, bleibt. Das bleibt in Ewigkeit. Und das ist mehr, viel mehr wert wie die anderen Dinge. Das sind meine Gedanken für heute. Ich möchte zusammenfassen. Glaubend sehen. Dass wir glaubend sehen. Dass wir aus göttlicher Sicht raus sehen, was Gott, was wirklich zählt. Bei Jakob Befindlichkeit oder bei Josef sehen wir den Plan Gottes in unserem Leben. Es wird unser Leben prägen und bestimmen. Sehen wir unsere Befindlichkeiten oder den Plan Gottes? Oder bei Abraham war es, welche Sicht haben wir? Gottes Sicht, wie Gott über Abraham sieht oder unsere eigene Sicht? Wie Gott über dich sieht und denkt, oder deine eigene Beurteilung. Ich muss sehen, wo ich bleibe. Ich muss sehen, wo ich ablebe. Ich muss kämpfen und tun und machen. Wie sehen wir? Im Glauben, so wie Gott, oder menschlich? Oder was ist unser Wert? Was macht unseren Wert aus? Was haben wir? Viel Weltliches, Irdisches oder etwas mit Gott. Das, was wir mit Gott haben. Erfahrungen, Erlebnisse, Zeiten mit Gott sind so wertvoll. Da haben wir mehr Wert wie alles andere. Mehr Wert wie der andere, der vielleicht reich geworden ist, wie auch immer. Es gibt den reichen Kornbauer und es gibt den armen Lazarus. Es gibt so viele Bibelstellen, ja, wo Jesus sagt, hey, was haben wir für einen Wert? Was ist mehr wert? Was ist mehr wert in unserem Leben? Das, was wir mit Gott haben oder alles Irdische? Im Glauben sehen. Amen.